und freue mich auch über die Möglichkeit, über das Vorrecht, in Ihrer Mitte sein zu dürfen. Ich denke, wir beten zum Anfang ganz kurz. Vater, danke sei dir gesagt, Lob, Ehre und Preis deinem Namen, dass du uns gemacht hast, dir zum Bilde und dir zur Ehre, dass wir dich Lob singen und dich ehren und dich erheben, solange wir Atem haben und bis dass du kommst. Und wir wollen dich bitten, an diesem Nachmittag schenke du uns ein Herz nach dir, ein Herz, das offen ist für dich und deine Sache, beiden von uns Redner und Hörern, dass wir dir gefallen wollen und dir gefallen in allem, was wir denken und sagen und hören und wie wir darauf reagieren. Wir bitten dich um die Fülle deines Heiligen Geistes, um die Leitung von oben, um deinen Beistand und danke dir dafür. Wir bitten dich für solche, die heute nicht hier sein können, weil sie krank oder beschäftigt sein müssen, segne sie und stärke uns alle durch deinen guten Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen. Ich beginne, ein Bild herumzureichen als Vorstellung von meiner Familie. Wir haben 4 Kinder und nur ganz kurz gesagt, der links im Bild ist der Älteste und dann der rechts im Bild, der Große, ist der Zweitälteste. Ich erkläre kurz etwas davon. Der Älteste ist 31, war 7 Monate alt, als wir das erste Mal nach Deutschland kamen als Ehepaar. Und ich bin dankbar, dass wir auch diese Gelegenheit hatten, in Deutschland 20 Jahre zu leben. Gott schenkte uns weitere 3 Kinder. Der Älteste ist jetzt 31, verheiratet, ist ein Offizier bei der amerikanischen Marine, war 3 Jahre unterwegs in einem U-Boot und jetzt auf Land unterrichtet in einer Schule. Gläubig, geht aktiv, sehr aktiv in seiner Gemeinde, ist an dem Ort wohnend, wo er ist, weil er eben die Gemeinde hatte vorher, als er da stationiert war. Und der zweite Sohn wohnt nicht weit von uns, der ist Philipp, der ist in Leonberg bei Stuttgart auf die Welt gekommen, vor 29 Jahren und hat eine Frau und eine Tochter, die 2,5 ist und über die haben wir große Freude. Auch die beiden sind sehr aktiv in ihrer Gemeinde am Ort und dienen dem Herrn. Wir sind reich beschenkt, was das anbelangt. Der dritte Sohn ist 24, vollendet bald im Mai sein Studium bei uns an Grace College, Informatik und Nebenfach natürlich Deutsch in dem Fall, was sehr logisch ist. Er ist in Stuttgart auf die Welt gekommen vor 24 Jahren. Ein kleiner Knirps, 1490 Gramm. Und das kostete natürlich manches Bangen am Anfang. Dann, 10 Jahre nach ihm, kam eine große Überraschung, als meine Frau 43 war, die Kleine. Und wir haben eine Tochter, sie ist jetzt 14. Und Gott schenkte uns auch da, machte uns große Freude mit ihr. Und als sie 3 war, zogen wir wieder in die Staaten. Ich habe eine Dienstposition an einer theologischen Hochschule, Grace Theological Seminary, und unterrichte Missionswissenschaft seit 10 Jahren. Jetzt bin ich im 11. Jahr und habe auch andere Aufgaben dort an der Schule und bin sehr dankbar für diese Jahre. Jedes Jahr darf ich wiederkommen. Schon als wir hier gewohnt haben, durfte ich hier an der FTA unterrichten regelmäßig und das hat sich so eingebürgert, dass ich einmal im Jahr wieder kommen darf. So betrachte ich das, um hier zu unterrichten, auch um meine Deutschkenntnisse ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Das tut gut. Bin auch in der Bibelschule Brake, dieses Mal auch in Starnberg bei Wort des Lebens und auch im Bibelseminar Bonn. So habe ich volle 3 Wochen und bin sehr dankbar für diese Tage. Auch sehr dankbar, dass ich wieder hier sein darf in Ihrer Mitte und freue mich auch über diese Gelegenheit. Ich sprach mit Bruder Joost am Mittagstisch über den Unterschied. Er erzählte eigentlich von dem christlichen Schulwesen hier in Deutschland. Solange wir hier gewohnt haben, hat es das nicht gegeben, auch nicht 14 Pfennig Anrufe nach USA, was es heute gibt. Da hätten wir viel mehr angerufen damals, wenn es billiger gewesen wäre. Ich bin sehr dankbar für die heutige Zeit. auch was beide anbelangt, dass es hier christliche Schulen gibt und dafür das, was Gott tut. Wir wohnen in einem Dorf, einer Stadt mit 20.000 im Umkreis von etwa 15 Kilometern von uns. Und ich wage es kaum zu sagen, aber es gibt 9 christliche Schulen an unserem Ort. Dazu noch eine Menge, die Homeschooling machen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich habe keine Ahnung, keinen Einblick. Die Länder sind ähnlich und doch sehr unterschiedlich, was das anbelangt. Und ich finde es manchmal nicht fair, dass so viel bei uns los ist. Und frage mich auch manchmal, ob bei so vielem die Wirkung da ist, wie man sich das erwarten würde bei der Gemeinde Jesu mit der hohen Zahl von Christen. In der Tat ist das, was mich am meisten beschäftigt, wieder in Amerika zu sein. Übrigens, das Schwerste, was wir je in unserem Leben gemacht haben, war wieder nach USA zu ziehen. Unsere Herzen haben wir hier total verloren. Und jedes Mal, wenn ich komme, frage ich mich, warum wir drüben sein müssen. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Es ist eine tiefe, tiefe Liebesbeziehung mit Deutschland in unseren Herzen verbunden, wofür ich sehr dankbar sein kann und dankbar bin. Und möchte nur sagen, dass ich weiß, ich soll da sein, jetzt oder wenigstens noch. Es kann sein, dass der Herr die Tür nochmals auftut, dass wir für längere Zeiten wieder kommen dürfen. Das weiß ich nicht. Aber ich fing an zu erzählen über das christliche Schulwesen an unserem Ort. In der Welt haben wir ohnehin zu wenige Christen. Und was passierte bei uns neulich, in diesem vergangenen Jahr überhaupt, aber neulich, das geht in meinen Rechner nicht rein und ich will es nicht reinlassen. Die Frau von dem Rektor unserer örtlichen Christian High School verließ ihn Ende Dezember, 29. Dezember, und flog nach Schottland, um zu sein mit einem Mann, den sie per E-Mail kennengelernt hat in der Ahnenforschung der eigenen Familie. Auf diese Frau hat meine Frau aufgepasst, wo sie klein war. Meine Frau und sie kommen aus der gleichen Heimatgemeinde. Die Mutter von dieser Frau spielte Orgel auf unserer Hochzeit. Wir waren zusammen arbeitend, sie sitzt neben mir oft oder saß neben mir oft. Und jetzt Ende Dezember, total aus heiterem Himmel, haut sie ab. Ihr Mann wusste nicht 2 Tage lang, wo sie war. Und als ich das in der ersten Januarwoche hörte, wollte ich das überhaupt nicht glauben. Es will nicht in meinen Kopf reingehen und ich will es auch nicht mit irgendwelcher Logik kombinieren, denn das ist total unlogisch. Wir sind ohnehin zu wenige Mitarbeiter im Reich Gottes. Und dann verlieren Mitarbeiter, teure Mitarbeiter, durch Sünde. Und als ich daran dachte, vor uns heute zu stehen und darüber zu sprechen, dass wir Gott wohlgefällig sind und zu sein haben in unserem Leben, dachte ich an das erste Wort, das ich weitergeben will, das Wort Reinheit. Das ist eine tägliche, stündliche Entscheidung von uns, dass wir sagen, wir wollen in Reinheit leben und Gott gefallen mit unserem Leben, in unserer Geschlechtlichkeit. Und ich sagte, das ist nur ein Fall von 4 in den letzten 12 Monaten an unserem Ort, von engsten Freunden, in allen 4 Fällen Frauen, die ihre Männer und Kinder verlassen haben für einen anderen Mann. Und wir sind so geschockt, dass wir aus dem Schock kaum rauskommen. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit lenken auf die Heilige Schrift im Alten Testament zu den Sprüchen. Eine Anweisung eines Vaters an seinen Sohn in Sprüche Kapitel 5. Der Vater sagte zu seinem Sohn und Gott über ihn zu uns: Trinke Wasser aus deinem Born, Ströme aus deinem Brunnen, sollen deine Quellen sich auf die Straßen ergießen, deine Wasserbäche auf die Plätze. Es steht in einem Zusammenhang in Kapitel 5, wo der Vater Anweisung gibt, wie der Sohn seiner Frau treu bleiben kann. Das ist bildliche Sprache hier in diesem Text. Sohn, habe Geschlechtsverkehr mit deiner Frau alleine. Die nächsten Worte. Sie sollen dir alleine gehören und keinem Fremden neben dir. Dein Born sei gesegnet und freue dich, der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hindin, die anmutige Gemse, möge dich ihr Busen allezeit ergötzen, mögest du dich an ihrer Liebe stets berauschen. Warum aber, mein Sohn, wolltest du dich an einer anderen vergehen und den Busen einer Fremden umarmen? Denn eines jeglichen Wege liegen klar vor den Augen des Herrn, und er achtet auf alle seine Pfade. Den Gottlosen nehmen seine eigenen Missetaten gefangen, und von den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Er stirbt an Zuchtlosigkeit, infolge seiner großen Torheit taumelt er dahin. Der Vater sagt zu diesem Sohn: Sohn, triff die Entscheidung, dich zu konzentrieren auf deine Frau, nicht eine andere. Und seitdem ich diese Bibelstelle mehrfach und über Jahre studiert habe, ist das auch ein ständiges Gebetsanliegen von meinem Leben, in der moralischen Reinheit vor Gott zu leben, dass meine Gedanken bezüglich einer Frau in der Welt sich konzentrieren auf eine Frau. Und er sagt hier ganz besonders und direkt und konkret in Bezug auf das Geschlechtliche, dass der Ehemann Freude haben soll an der Geschlechtlichkeit seiner Frau, aber keiner anderen. Es ist bekannt, dass das männliche Wesen besonders fixiert ist auf die weibliche Brust. Und der Vater wusste das. Der Vater sagte zu diesem Sohn: Freue dich über deine Frau und ihre Geschlechtlichkeit. Sohn, triff die Entscheidung, dich zu konzentrieren auf sie. Und er wusste, um was es ging, und wusste, was er sagte, denn er war selber ein Mann. Er sagte auch im Zweiten: Mögest du dich an ihrer Liebe stets berauschen. Das Wort berauschen wird in anderen Zusammenhängen im Alten Testament benutzt für betrunken. Im Vollrausch deiner Frau gegenüber, total, wenn ich das sagen darf, verknallt in deiner Frau. Und auch das erbitte ich vom Herrn: Herr, hilf mir, dass ich meiner Frau absolut allein treu bin in allem. Vor allem in diesen Tagen, wenn ich weg bin von ihr, denke ich besonders daran, denn die Gefährdung, alleine zu reisen, ist groß, und ich habe auch immer wieder daran gedacht, bevor ich losfuhr, im Drandenken, wie es sein wird, wenn ich komme, weil die Gegebenheiten mir sehr bekannt sind. Herr, hilf mir, wenn ich meine Rechnung zahle an der Tankstelle, dass ich hineinlaufe und dass ich meine Augen nicht in die falsche Richtung lenken lasse, sondern hingehe, mein Geld hinlege, zahle und wieder rausgehe, ohne irgendwohin falsch zu gucken und dort zu stehen und meine Aufmerksamkeit ablenken zu lassen von meiner Frau. Wir haben in meiner Jugendzeit irgendwo in meinem Bundesstaat, sicherlich war Porn. Porn ist überall erhältlich, in jedem Computer, in jedem Wohnzimmer, Schlafzimmer und jedem Arbeitszimmer, wenn man will. Und man muss lernen, damit umzugehen. Viele, viele Christen, bekennende Christen, haben hier Schiffbruch erlebt. Der Leiter von dem theologischen Seminar an Harvard University musste gegangen werden, weil er seinen Computer in die Reparatur gab und man entdeckte, dass er die ganze Zeit mit Porn im Internet gespielt hat. Musste seine Arbeitsstelle niederlegen. Der Leiter von einem theologischen Seminar, einer Ausbildungsstätte für Prediger. Und er musste seinen Dienst niederlegen wegen des unkontrollierten Lebens mit Pornografie. Nun, ich möchte zeigen, woran ich denke, das liegt unter uns Christen. Durch eine kleine Illustration. Ich bin sehr dankbar für das Leben und die Schriften von Tozer. Und in seinem Buch über die Eigenschaften Gottes, im Anfangskapitel, schreibt er Folgendes: Das Wichtigste an einem Menschen ist seine Vorstellung von Gott. Wie wir uns Gott vorstellen, sagte er, ist das Wesentlichste von unserem Leben. Und da möchte ich ihm total recht geben. Das prägt unser ganzes Wesen, unser ganzes Sein. Als Illustration möchte ich Folgendes sagen. Ich habe einen Laptop-Computer, Notebook-Computer. Und wenn ich dieses Gerät hier hinstellen sollte und umdrehen sollte, dass Sie oder ihr den Bildschirm sehen könntet, würde ich, angeschlossen am Internet hier in diesem Raum, was meinen Sie, würde ich Pornografie ansteuern im Internet, wo Sie alle zuschauen? Keine Frage. Würde ich meine Tochter bitten, hinter mir zu stehen und das tun? Nein. Wie wäre es, ich versuche einen Mann zu gewinnen für Jesus, ein Nachbar oder Freund oder Kumpel, irgendwo, und ich gebe ihm immer wieder Zeugnis von der befreienden Kraft Jesu und dann sage ich zu ihm, komm mal, wir wollen kurz mal anschauen, was im Internet existiert an Pornografie. Niemals im Leben. Oder meine Tochter, dass sie mal da stünde. Nein. Wisst ihr, die ganze Zeit steht Gott da. Um es zu tun, obwohl Gott da steht, muss ich in meinen Gedanken plötzlich Gott verkleinern und verdummen in meinen Gedanken. Ich muss sagen, Gott, mach die Augen zu. Oder Gott, du hast keine Augen. Oder Gott, du kannst es nicht sehen. Oder Gott, irgendwo verschwinde aus dem Raum. Oder du bist momentan nicht hier im Raum. Ich denke dabei, einer der lustigsten Verse im Alten Testament ist der, wo es heißt von Jona, und Jona flüchtete vor dem Angesicht des Herrn. Ist das nicht lustig zu denken? Jona denkt, ich haue ab, weg von Gott. Dabei sagte David, wo kann ich hingehen, um von Gott wegzukommen? Gehe ich in die Höhen, da ist er da. Gehe ich in die Tiefen, da ist er da. Suche ich die Weite, das Weite, da ist er da. Überall, wo ich hinkomme, da ist Gott. Was für einen Gott haben wir, dass wir sündigen und dabei sagen wir, ich sündige im Geheimen, wo niemand zuguckt, wobei die ganze Zeit Gott da ist. Und wir würden diese Dinge nicht tun mit unserer Schülerschaft um uns, mit unseren Studenten und mit unseren bekannten Freunden oder Feinden gar um uns diese Dinge tun. Und deswegen ist es für mich in diesen Tagen auch ein besonderer Aufruf in meinem Leben, rein zu bleiben, weil ich sehe, links und rechts fällt man. Vor 18 Monaten waren meine Frau und ich, hatten wir den 33. Hochzeitstag gefeiert. Es war an dem Tag, direkt im Juni. Und wir machten einen Ausflug, nur an dem Tag nahmen wir auch unsere Tochter mit. Und haben große Freude gehabt. Wir wollten zu einem Museum und zu einer Besichtigung. Und auf der Hinfahrt, etwa 15 Minuten vor Zielort, waren wir im Gespräch mit unserer Tochter. Und sie sprach darüber, wie viele von den Kindern an ihrer christlichen Schule aus geschiedenen Verhältnissen kommen. Aus gläubigen Elternhäusern, wo die Eltern geschieden sind. Hin und her, das dritte, das vierte wurde genannt. Und mit der Zeit in dem Gespräch ist es mir fast zu viel geworden. Und da sagte ich plötzlich auf einmal an unserem Hochzeitstag, Schatz, das wirst du nie befürchten müssen. Denn wir werden uns nicht verlassen. Wir bleiben zusammen. Und als diese Worte rauskamen, da habe ich gedacht, oh Gott, das war ein Mund voll. Und dann habe ich weitergedacht und dachte, nein, eigentlich ist das genau das, was ich sagte an unserem Hochzeitstag. Ein Leben lang dir treu bleiben, bis der Tod uns scheidet. Und im Grunde genommen ist unser Eheversprechen genau das Versprechen, dass wir einander rein und treu bleiben, das ganze Leben lang. Und ich erinnere mich immer wieder an den Tag und an das Gespräch mit unserer Tochter, in der Hoffnung, dass ich auch nicht vergesse, wie wichtig es ist für mich und für uns, in unserer Position, dem Herrn zu dienen in Reinheit. Das gilt in jeder Form moralischer Reinheit, das geht auch im Umgang mit der Wahrheit, das geht im Umgang mit allem, was wir sind und haben, dass wir sagen, Herr Jesus Christus, dir und dir allein will ich leben. Und das ist das Erste, was mich heute Nachmittag beschäftigt, uns auch zu sagen und zu zeigen von der Schrift, dass ich auch eine Verantwortung habe diesbezüglich, täglich und stündlich eine Entscheidung zu treffen. An dem Abend von jenem Hochzeitstag vor 18 Monaten haben wir ausgemacht, uns zu treffen bei einem anderen Paar zum Essen. Wir hatten gegrillt und wir haben vorher das ausgemacht, sie haben uns eingeladen und wir haben gefeiert. Er ist ihr fremd gegangen und sie hat ihn wieder angenommen. Und wissen Sie, dass der Sieg Gottes in diesem Paar, dass sie noch zusammen sind, ist so gewaltig, weil er es ein zweites Mal tat, nicht aber zur Tat kommend. Nachdem sie ihn einmal wieder angenommen hatte, hat er eine Beziehung begonnen, auch per E-Mail, im Internet, hin und her gewechselt, dann telefoniert mit einer anderen Frau und sie waren drauf und dran, sich irgendwann mal zu sehen, wo es aufflog. Und Gott sei Lob und Dank und Ehre, auch da wendete Gott die Katastrophe ab. Und ich sprach mit ihm letzte Woche, das ist jetzt nun 18 Monate her. Ich sprach mit ihm letzte Woche, er ist in einem Kreis von Brüdern und sie in einem Kreis von Schwestern in einer Gemeinde, sehr lebendigen Gemeinde, wo sie kleine Gruppen haben, in einer Rechenschaftsbeziehung. Und er sagte, es geht so gut, Roger, dass ich über 10 Wochen in einer Gruppe in der Gemeinde darüber sprechen konnte. Und ich habe ihn eingeladen, mit mir zu sein in vielleicht 3 Wochen, um in der Andacht bei uns an der Schule zu sprechen über moralische Reinheit. Er hat was zu sagen. Und dass beide kommen und mir helfen. Ich beginne die Stunde und dann geben sie ihr Zeugnis, wie Gott ihnen geholfen hat, rein zu bleiben. Was sie gelernt haben, weil sie so tief gebrandmarkt sind von dem, was sie erlebt haben. Es war ein herrlicher Abend vor 18 Monaten, als wir alle zu 4, zu 5 gefeiert haben, was Gott getan hat an Sieg, um eine Ehe zusammenzuhalten und eigentlich zu retten vor der Katastrophe. Das Wort Gottes ist auch sehr deutlich in Bezug auf unseren Umgang als Lehrer und unseren Umgang als Diener und Kinder Gottes. Und als Christen, wie wir miteinander auskommen. Und ich möchte an dieser Stelle ein zweites Wort hinstellen. Ich habe das erste Wort Reinheit hingelegt oder hingestellt. Hier möchte ich das Wort Einheit hinstellen. Das R weglassen und zur Apostelgeschichte Kapitel 2 hingehen und zur Urgemeinde, zur Urchristenheit zurück. Wie kommen wir als Christen in einem christlichen Werk aus? Wie können wir gemeinsam den Dienst des Herrn tun, wie es ihm gefällt? Und übrigens, ich stehe auch in einem christlichen Werk von ähnlicher Größe wie dieses an einem kleinen christlichen College in Amerika mit etwa 700, 800 Studenten, einem Seminar mit etwa 150, wir sind vielleicht insgesamt zwischen 950 und 1000 Studenten und haben auch ähnliche Belange wie das, was hier auch bekannt ist, obwohl es 2 verschiedene Kulturen gibt. Und ich dachte daran, was ermutigt am meisten, wie kommen Christen am meisten zusammen aus? Wie arbeiten wir am besten zusammen? Da habe ich gedacht, ich könnte an dem Gebäude ein bisschen rummachen, an den Dachziegeln. Sie ein bisschen neu orientieren, ein bisschen besser arrangieren, dass die Dachziegel besser liegen. Oder wir könnten über das Fundament sprechen. Und ich habe mich für das Letztere entschieden. Denn ich denke immer wieder beim Sport und bei dem Leben überhaupt, wenn man zu den grundsätzlichen Dingen zurückgeht, ist es äußerst hilfreich, bei den fundamentalen, grundlegenden Dingen zu bleiben. Und gerade in Apostelgeschichte 2,42, da kam die große Bewegung der Urchristenheit. Viele kamen zum Glauben in Jerusalem. Und es heißt in diesem Bibeltext, nach der Bekehrung von diesen Menschen, Vers 41, dann Vers 42, nachdem 3000 Seelen hinzugetan wurden, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber eine Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Die Güter haben und habe verkauften sie sie verteilten sie unter alle, je nachdem einer es bedurfte. Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt ihres Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich solche, die gerettet wurden, zur Gemeinde hinzu. Eine Erweckung der Urgemeinde. Diese vier Dinge, die erwähnt wurden, sind meines Erachtens Grundsäulen, Grundhandlungen, Grundausrichtungen von einem christlichen Werk oder von einer christlichen Institution. Sie verharrten in der Apostellehre. Die Bibel ist Gottes Wort. Darüber sind wir uns im Klaren. Nun ist es nicht meine Frage über die theologische Aussage, ob die Bibel Gottes Wort ist und ob wir uns der Bibel gestellt haben. Darüber, glaube ich, sind wir uns alle im Klaren. Meine Frage ist die praktische Frage, ob die Bibel in uns lebt, beziehungsweise wir die Bibel konkret und ständig als Gewohnheit unseres Lebens zu uns nehmen. Als Denise Ende Dezember von ihrem Mann wegging, sagte ich sofort zu meiner Frau, wir können davon ausgehen, dass sie längere Zeit die Bibel nicht zur Hand nahm. Denn wenn Gottes Wort spricht und ich aufnahmebereit und eigentlich gierig bin nach dem Worte Gottes, bin ich auch nicht gleichzeitig gierig nach Sünde. Die zwei schließen sich gegenseitig aus. Und so war meine erste Reaktion zu meiner Frau, längere Zeit hat sie keine Zeit verbracht in dem Worte Gottes. Und ich denke an dieser Stelle an unserem persönlichen Wandel mit dem Herrn. Und erzähle hier auch zu unserer Ermutigung, dass ich denke, wie wichtig das ist, ist uns allen klar, nur die Tatsache, dass wir das leicht vernachlässigen, wenn das Leben voll wird. Mein Leben ist auch voll. Und man hört hier an der Schule von vollen Terminkalender, von vielem Tun, und dass es schwierig ist, mit einem vollen Terminkalender ständig dabei zu bleiben, in dem Worte Gottes zu sein und es zu lesen und aufzunehmen, ist mir klar. Es ist bei uns genauso. Ich mache voreheliche Beratung mit Studenten. Wir sind eine christliche Schule, das heißt, die mich bitten, mit ihnen diese voreheliche Beratung zu machen, sind gläubig, bekennende gläubige Christen, aktiv in örtlichen Gemeinden, auch aktiv an der Schule. Eine meiner ersten Fragen ist, wie ist es mit dem Umgang mit der Bibel? Mit dem Umgang mit der Bibel? Hast du täglich eine persönliche stille Zeit? Wird die Bibel täglich in deinem Leben aufgeschlagen? Und von 10 Paaren, mit denen ich zu tun habe, sagen wir mal, aus 10 Paaren vielleicht 2 sagen, ja, regelmäßig täglich. Im Durchschnitt merke ich, ja, ich möchte, eigentlich bin ich sehr beschäftigt momentan als Student und ich möchte das tun und wir haben das noch nicht als Gewohnheit zugelegt oder ich auch noch nicht und wir lesen in der Bibel nicht so, wie wir wollen. Sage ich, gut, dann wollen wir heute beginnen. Diese vorehelichen Gespräche dauern meinetwegen über 8 oder 10 Wochen. Jede Woche oder alle 2 Wochen ein Gespräch und ich sagte, gut, nächste Woche werde ich euch fragen nach dem Umgang mit der Bibel. Und ich beginne vom ersten Gespräch an, nach dem ersten Gespräch, im zweiten Gespräch beginne ich mit 3 Fragen. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist krank und 10 ist wachsend, nicht vollkommen, nicht perfekt, nicht gut, niemand ist vollkommen perfekt und so weiter, aber 1 ist krank und 10 ist wachsend, bewerte deine Beziehung zum Herrn in der Qualität. Das ist die erste Frage. Und das schließt ein, dass Sie die Bibel regelmäßig lesen. Ich bin kein gesetzlicher Typ und ich sage, es muss nicht jeden Tag sein um 12 Minuten, sonst bist du kein Christ. Das sage ich nicht. Sondern ein wahrer Christ hat Hunger nach der Schrift, nach dem Worte Gottes. Und sie verharrten in dem Worte Gottes. Sie hatten Freude an Gottes Stimme. Und mit der Zeit merke ich, sie können immer mehr und immer mehr davon von einer neuen Gewohnheit sprechen. Mit einem Paar war ich zusammen. Sie konnten diese Gewohnheit einfach nicht beginnen. Das war das dritte oder vierte Gespräch. Und ach, diese Woche haben wir auch nicht gelesen. Auch keine Zeit in der Bibel. Ich sagte, ich möchte euch was zeigen. Ich habe die Gewohnheit, täglich ein Kapitel aus den Sprüchen zu lesen, zu anderen Bibel lese, was ich lese. Ich habe meine Uhr dem Paar gegeben. Ich sagte, schau mal auf die Uhr, wie lange das braucht. Habe ich das Kapitel aus den Sprüchen aufgeschlagen und dann las ich laut vor. Wo ich fertig war, habe ich gesagt, wie viel Zeit habe ich gebraucht? 4 Minuten. Dem ich Gemeinschaft haben kann. Und betete Sturm, denn ich merkte, ich bin eigentlich sehr anfechtbar, sehr ungeschützt, ohne einen Rechenschaftspartner. Und betete, Herr, schenke mir einen Bruder, mit dem ich eine tiefe, befreundete Beziehung haben kann, wo ich Austausch haben kann. Und der Herr tat das. Kurze Zeit drauf, vielleicht Wochen drauf, kam ich ins Gespräch mit einem Mitkollegen und wir waren beim Thema und plötzlich merkte ich, Wellenlänge hat sich zwischen uns geschlagen. Eine vertrauenswürdige Person, der nichts in die Welt plappert und das gleiche ich bei ihm, so dass wir wissen können, wir können abladen, wir können sprechen, wir haben Gemeinschaft. Und manchmal kommt er zu mir und sagt, hast du ein paar Minuten Zeit, wo ich gerade an dem Nachmittag noch keinen Unterricht habe und aus diesen paar Minuten wird eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und wir brauchen einander. Wir brauchen dringend die Gemeinschaft. Zum Austausch, zur gegenseitigen Unterstützung, damit wir auf dem Weg bleiben. Gott hat uns nicht als viele Inseln in die Welt gestellt, sondern hat uns hineingestellt in die Welt als ein zusammenstehendes Team und will, dass wir füreinander da sind, miteinander den Weg gehen und einander tragen. Nun, ich weiß auch, wie schwer das ist manchmal, einander so vertrauen zu lernen, dass man sich dem anderen öffnen kann. Das bedeutet, man darf in keinsterlei Weise das Vertrauen missbrauchen von einem anderen. Und immer wieder, wenn ich davon rede, und das tue ich oft, ich sage, man muss sehr wählerisch einen Vertrauenspartner aussuchen, jemanden, mit dem ich Austausch habe, und denn sowas ist eine sehr wichtige Beziehung. Und ich denke auch im Hauskreis, in der Gemeinde, so wie auch hier an der Schule, dass man Partner hat. Ich habe hier vielleicht einen Vorschlag, vielleicht macht man das schon. Ich höre schon sehr viele gute Dinge von dem, was Gott hier tut. Aber ich denke, es ist vielleicht manchmal gut nur ein Vorschlag, dass eventuell Gebetspartner gemacht werden. Dass man vielleicht sich paart mit einem anderen und sich gegenseitig trägt im Gebet über ein Semester oder über ein Schuljahr oder ein halbes Jahr, dass man sagt, ich möchte dafür da sein, dass für andere gebetet wird. Unsere Tochter ist in einer christlichen Schule und das machen sie dort, dass man Gebetspartner hat, nur ist es im Geheimen unter den Schülern. Man weiß nicht, wer die Person ist und die Person hat allemal wieder sich zu melden im Anonymen, im Geheimen, ich bete für dich, ich trage dich im Gebet und wir sprechen immer wieder zu Hause von ihrem Gebetspartner, wen sie hat, dessen Namen sie hat und dass sie für ihn da ist. Ich finde das positiv. Ich möchte nicht sagen, dass es im Geheimen oder anonym sein muss, aber so, dass man weiß, ich werde im Gebet von anderen getragen. Und ich denke, diese Art von Gemeinschaft tut sehr, sehr gut. Das Dritte, was in diesem Text steht, es heißt hier, sich verharrten in der Lehre der Apostel, im Wort Gottes, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das Dritte, das Brotbrechen, möchte ich hier sagen, hängt mit Anbetung zusammen. Ich stelle oft die Frage, was bedeutet das Brotbrechen? Das Brechen des Brotes damals hatte Jesus zur Mitte. Ihr solltet essen und trinken zu meinem Gedächtnis, bis dass ich komme, sagte er. Das bedeutet, die Gemeinde brach das Brot hin und her in den Häusern, um Jesus immer wieder neu in die Mitte zu stellen. Die Gemeinde betete Jesus an. Die Gemeinde hatte Jesus zur Mitte. Auch bei der Lehre hatte die Gemeinde Jesus zur Mitte. Auch bei der Gemeinschaft war Jesus in der Mitte. Und jetzt beim Brotbrechen noch einmal ist Jesus die absolute Mitte der Gemeinde, ist der Inhalt der Gemeinde. der Gemeinde. Und ich denke, beim Brotbrechen erinnern wir uns immer wieder an das herrliche Leidenswerk Jesu für uns, für unsere Sünden. Wir sind allzumal Sünder. Am Fuß des Kreuzes ist der Boden eben. Wir sind alle dort. Niemand steht über den anderen. Wir brauchen alle seine Gnade und sind alle dankbar heute für die Großartigkeit seiner Gnade uns gegenüber und wollen immer wieder unser Leben als Opfer einsetzen, als Dankopfer für sein Opfer für uns. Herr, du bist würdig, unsere Anbetung zu bekommen. Die Gemeinde verharrte ständig darin, Jesus in die Mitte zu stellen und sich immer wieder gegenseitig zuzurufen: Er starb für uns, er starb für uns, er starb für uns, er lebt für uns, wir leben in ihm, wir haben Leben wegen ihm. Wir haben ihn und er hat uns. Jesus war die Mitte der Gemeinde. Und ich denke, jede Gemeinde, jedes christliche Werk sollte sich ständig im Klaren sein: Jesus und Jesus allein ist die Mitte. Das vierte, das Gebet. Die Gemeinde, die Urgemeinde verharrte im Gebet. Ich unterrichte einen Kurs an unserer Schule, Prinzipien und Praxis des Gebets, und bin dankbar für die positiven Erfahrungen der letzten Jahre mit den Studenten auf diesem Gebiet. Weil ich den Kurs unterrichte, habe ich auch einen Abschnitt, einen Teil von einem Kurs für solche, die ihre Doktorarbeit bei uns machen. Und es kamen einige ausländische Studenten aus Korea zu uns, vor etwa 3 Jahren. Und ich habe mich vorbereitet, ich habe meine Unterlagen vorbereitet. Und dann dachte ich, Korea. Vielleicht sollte ich warten mit der Austeilung meiner Unterlagen, bis ich eine Frage stelle. Boah, bin ich dankbar, dass ich das tat. 13 Pastoren aus Korea, aus verschiedenen Gemeinden in Korea, über einen Übersetzer, über einen Dolmetscher, habe ich zu ihnen Folgendes oder mit ihnen Folgendes gefragt. Ich habe gesagt: Ist es so, dass in den Gemeinden in Korea so gebetet wird, wie man das hört in ihren Gemeinden, dass so viele jeden Morgen um 5 zum Gebet zusammenkommen? Ja, nachdem sie die Frage gehört hatten und verstanden hatten, ja, bei uns, habe ich gedacht, gut, wollte dann hören, wie viel Prozent von den Geschwistern, von den wahren Christen, nicht den Suchenden, nicht die Gäste, die kommen, sondern von den wahren Christen, die beteiligt sind am Gemeindeleben, welcher Prozentsatz kommt jeden Morgen um 5 zur Gebetszeit zusammen? Sie sprachen untereinander und dann teilten sie dem Übersetzer mit und er gab es mir mit. Es seien mehr in der Stadt als auf dem Land, denn der Weg ist kürzer in der Stadt, sagten sie. Auf dem Land sei der Prozentsatz geringer, nur 60-70%. In der Stadt zwischen 80-90% kommen jeden Morgen um 5 zum Gebet zusammen. Da habe ich meine Unterlagen zugedeckt. Dann habe ich gesagt, ich denke, hier in dieser Stunde heute bin ich der Lernende. Und Sie sind der Lehrer. Ich habe 2 weitere Fragen, habe ich gesagt. Aufgrund von dem, was Sie mir eben gesagt haben, ich stelle immer wieder diese Fragen bei dieser Gelegenheit über Christen in der Gemeinde, aber ich möchte die Frage bei Ihnen auch stellen. Kennen Sie das in Korea, dass Gemeinden sich spalten? Nun, es versagte etwas an der Übersetzung, denn nachdem es übersetzt wurde, oh ja, 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 dann habe ich gedacht, vielleicht haben Sie mich missverstanden. Und dann habe ich gesagt, Moment, darf ich noch mal kurz erklären? Ich meine, wenn Leute sich gegenseitig bekämpfen und dass sie verschiedener Meinung sind und ich zeigte so und sie kämpfen gegeneinander und die Gemeinde explodiert und geht auseinander und spaltet. Ich meinte, der Dolmetscher hat wahrscheinlich das Wort geteilt und Teilung genommen. Sie besprachen das eine Weile und sagte, das ist so gut wie nicht bekannt in Korea. Wenn Christen zusammen beten, sind sie eher geneigt, füreinander da zu sein. Gemeindeteilung gibt es immer wieder wegen des Wachstums. Sie haben so viele Gemeinden, sie wissen nicht wohin, sie teilen sich und immer wieder neue Gemeinden. Da habe ich gesagt, ich habe eine zweite Frage. Ist es in Korea bekannt, wissen Sie von einem Fall, wo ein Pastor in Ehebruch gefallen ist und aus dem Dienst steigen musste wegen Unmoral? Sie sprachen untereinander. Sie kommen von verschiedenen Teilen des Landes. Es war keinem ein Fall bekannt. Sagte ich, das bestätigt das, was ich die ganze Zeit gedacht habe. Eine Gemeinde, die zusammen betet, ist eine Gemeinde, die zusammen steht. Und eine Gemeinde, die betet, ist eine Gemeinde, die auch betet, dass der Herr die Leitung dieser Gemeinde schützt vor dem Angriff des Feindes im moralischen Bereich. Natürlich, an dem Tag kam ich heim. Mein ganzes Wesen hat sich geschüttelt. Nicht nur Kopfschütteln, nicht nur überwältigt, sondern innerlich tief, tief bewegt. Ich sprach daraufhin mit einem anderen Missionsdozenten an einer anderen theologischen Hochschule von Kalifornien und er erwähnte das, was ich eben sagte. Und er sagte, ja, die größte Freude, die er je im Dienst gehabt hatte, wäre in Korea eines Morgens zu sein, eingeladen, dort an der morgendlichen Gebetsveranstaltung teilzunehmen in einer Gemeinde, um 6 zu sprechen. Er sagte, und Roger, das war die dritte Gebetsstunde. Um 4 hatten sie eine und um 5 hatten sie eine und um 6 hatten sie eine. Ich sprach um 6 Uhr morgens vor einer absolut überfüllten Gemeindehalle mit 5000 Leuten. Und es war voll um 4 und voll um 5. Eine kurze, 20-minütige Ansprache und dann haben sie gebetet. Er sagte, Roger, die Erfahrung war gewaltig, gewaltig. Dass manchmal muss man nur von woanders hören, um zu erfahren, wie sehr wir Gottes Hilfe brauchen. Und als ich nach dem Tag mir das überlegt habe, habe ich gedacht, oh mein, oh mein, oh mein. Haben wir eine Menge zu lernen von dem, was es bedeutet, an den fundamentalen, grundlegenden Dingen uns mit Leidenschaft zu beteiligen und zu sagen, Herr, führe uns zu dir hin und je näher wir ihm kommen, kommen wir auch einander näher. Sie verharrten täglich in der Apostellehre, die Bibel, Gottes Stimme war ihnen, ist ihnen kostbar. Ein Kind Gottes hat Freude an der Bibel. Und nicht eine theoretische Freude, sondern eine praktische Freude, weil man weiß, hier kriege ich neue Anweisungen, hier ist meine geistliche Nahrung, hier sättige ich mein inneres Wesen mit Wesentlichem, nicht mit Nebensächlichem. Hier wachse ich, hier weiß ich, wie er sagt in den Psalmen, wie soll ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, indem er sich hält nach deinem Wort. Herr, reinige du uns, heilige du uns durch dein Wort. Neue, gute Gedankengänge. Sie verharrten in der Gemeinschaft, wir brauchen einander. Sie verharrten im Brotbrechen, sie ehrten Jesus. Sie verharrten im Gebet, sie lebten in der Abhängigkeit vom Herrn. Ein Mann kam zu einem Dozenten, der heißt, Howard Hendricks, auch seine Bücher sind zum Teil in Deutsch erhältlich, ein Dozent an Dallas Theological Seminary, kam zu ihm ein Pastor mit einem Anliegen, einer Frage, mit einer Not, mit einem anderen Menschen und wollte um Rat bitten, sagte zu Howard Hendricks, was das Problem war, erklärte das über längere Zeit und dann fragte Howard Hendricks Folgendes, haben Sie darüber gebetet? Sagte der Pastor, nein. Hendricks sagte, dann weiß ich, wo das Problem liegt. Es liegt in ihrem Stolz. Denn wer betet, erkennt an, er kann das Problem selber nicht meistern. Der Stolze betet nicht, weil er tut, als ob er das selber das Problem meistern könnte. Und die Worte haben mich sehr betroffen gemacht. Ich dachte, eieieiei. Aber dann nachher habe ich gedacht, auch das stimmt. Wenn ich bete, sage ich durch mein Gebet zum Herrn, Herr, ich kann das nicht ohne dich. Ich pack das nicht ohne dich. Ich brauche deine Hilfe. Und wenn ich nicht bete, dann sage ich, Herr, ohne dich schaffe ich das wirklich gut. Und ich merke auch in meinem Leben, dass ich das nicht tue ohne ihn. Er sagt ja in seinem Wort, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und so durch das Gebet gebe ich bekannt, dass ich von ihm abhängig bin und bringe ihm Freude dadurch. Nun, ich denke, es ist gut, wir beten vielleicht hier kurz zusammen, schließen das ab und dann haben wir die Möglichkeit, gleich anschließend zum Austausch und dann dachte ich, gleich anschließend eine kurze Gebetsgemeinschaft miteinander zu haben. Wir neigen uns. Vater, danke für die wunderbaren Aussagen deines Wortes, die uns immer wieder neu helfen. Du willst uns in Reinheit und Einheit führen. Die Urgemeinde war einig, weil sie vor dir lebte, in deinem Wort lebte, in der Gemeinschaft mit dir und einander. Und wir wollen auch bei den grundsätzlichen Dingen bleiben und uns immer wieder neu vergegenwärtigen, wie wichtig du bist und wie wichtig dein Weg ist und wie wichtig dein Wort ist. Und wir wollen uns dir beugen und dir Danke sagen für all das, was du am Kreuz für uns getan hast und was du täglich tust, uns aus Liebe in der Leitung und Versorgung und Hilfe und Beschützung unseres Lebens. Herr, wir wollen dir leben, bis dass du kommst oder uns heimholst. Danke für dieses Vorrecht, heute aus deinem Wort zu hören. In Jesu Namen. Amen. Nun, wir öffnen uns hier für Fragen und Austausch. Vielleicht gibt es keine Fragen oder vielleicht gibt es 1000 Fragen. Ich weiß es nicht. Ja, bitte. Das ist eine sehr gute Frage, ob Sie einen anderen Lebensrhythmus haben als wir. Nun, man kann nicht alles von einer Kultur übertragen oder übernehmen auf diese Kultur. Ich habe Sie eigentlich nicht gefragt, aber es liegt auf der Hand, wenn man irgendwo um 6 Uhr auf einer Gebetsveranstaltung ist, jeden Morgen, kann man nicht um Mitternacht ins Bett gehen, jede Nacht. Man muss das Leben dementsprechend einrichten, so dass man ins Bett kommt, so dass man das morgens kann. Und ich denke, ich weiß es nicht, welche andere Veranstaltungen Sie in den Gemeinden haben, ob Sie abends noch weitere Veranstaltungen haben. Das würde mich sehr interessieren, aber die Gelegenheit war leider nicht da, weitere solche Fragen zu stellen über das gesamte Gemeindeleben von den Koreanern. Aber es ist eine sehr gute Frage. Auch die Frage habe ich selber gehabt, ja.
Sie haben davon gesprochen, dass Sie einen haben, einen Bruder, den gerettet hat, den er mit dem gegeben hat. Wir haben auch schon über Frauen gesprochen. Ich weiß, dass es natürlich schwierig ist, wenn es in der Ehe vielleicht Schwierigkeiten gibt, wenn jemand anders Rat zu suchen. Also ich finde das eigentlich so, ich habe keinen Sinn, dass ich überrede alles mit meiner Frau. Also ich würde gerne wissen, wie Sie das hinbekommen, mit Ihrer Frau mit Ihnen zu reden und dann noch ganz gut werden, mit der Arbeit.
Nun, diese 1,5 Stunden kommen bestimmt nicht jede Woche vor. Das waren Ausnahmesituationen, sicherlich in einer Notsituation von meinem Bruder und auch von mir war es ähnlich so bei ihm. Manchmal gehen 2 Wochen vorbei, wo wir höchstens 5 oder 10 Minuten miteinander haben. Es ist nicht so, dass wir das jede Woche tun oder regelmäßig in so viel Zeit. Ich möchte zu diesem Thema vielleicht auch noch etwas sagen, ergänzend zu dem, was ich erwähnte. Rechenschaftspartner zu haben, in meinem Fall männlich, außerhalb oder weg wenig von meiner Frau. Meine Frau und ich besprechen auch, wie sie, alles. Wir sind offen miteinander und reden über vieles. Nur es gibt Dinge, die mich beschäftigen als Mann, die eigentlich belastend wirken für meine Frau. Zum Beispiel, wir haben eine Männergruppe in unserer Gemeinde gehabt und da sagte einer, jung verheiratet, vielleicht war er nur monatelang verheiratet, er sagte, er würde seiner Frau alle seine Gedanken mitteilen, auch die Gedanken über Versuchungen, die er sexuellerweise hätte über andere Frauen. Wir sind fast über ihn hergefallen und haben gesagt, um alles in der Welt, belaste deine Frau nicht mit solchen Dingen, sprich mit uns drüber. Und ich denke, solche Dinge wirken eher belastend für die Frau. Und da brauchen wir einen Bruder, der uns versteht, der uns zur Seite steht. Ich spreche nicht von allen Dingen, sondern von solchen Belangen, die uns als Männer angehen, wo wir uns gegenseitig unterstützen und auch korrigieren und rügen, wenn es sein muss. Moment, das geht zu weit. Ich denke, dass du hier falsch denkst oder so. Und ich denke, es ist wichtig, das auch mit der Frau zu tun. Ich verneine das in keinem Fall, sondern auch mit einem Bruder. Also wenigstens ist das meine Erfahrung. Und ich denke nicht, dass das jede Woche 1,5 Stunden zu sein hat, sondern es ist uns in unserem Fall eher bedarfsmäßig. Es kommt vielleicht einmal im Monat vor, dass wir 1/2 Stunde miteinander sprechen, ab und zu 10 Minuten.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Schön. Ja. Schön. Gute Frage. Ja. Gute Frage. Wir haben Zweierschaften bzw. kleine Gruppen in vielen Gemeinden am Ort. Ich weiß es nicht in wie vielen, aber in vielen Gemeinden ist es bekannt. In manchen wird geschult, in anderen ist eben die Praxis, dass man die Bibel zur Hand nimmt und die Bibel gemeinsam laut liest und drüber spricht, auch während der Woche. Man trifft sich meistens einmal die Woche. Und während der Wochentage liest man den Abschnitt, zusammen kommt man und spricht drüber. Es gibt verschiedene Handhabungen, mal mit Anleitung, mal ohne. Aber ich denke, wenn ich den Fall oder die Frage richtig verstanden habe, handelt es sich um gegebene Fälle, wo schwerwiegende Seelsorgefragen vorkommen zum Beispiel, wo man eventuell Schulung braucht, um einander zu helfen. War das die Frage? Ich kann nicht sagen, dass ich eine Gemeinde kenne, die speziell schult auf schwerwiegendere Seelsorgefälle. Wir sind am Ort, wo es auch eine Ausbildungsstätte gibt und auch die Möglichkeit gäbe, Ausbildung zu bekommen. Aber ich strebe das persönlich auch an, dass wir mehr und mehr Schulung in der Gemeinde machen, um die Geschwister auszurüsten oder zuzurüsten mit dem notwendigen Zeug, sodass man das selber tun kann. Miteinander, dass man umgehen kann mit dem Wort Gottes. Es gibt auch Schriftliches, Bücher und so weiter, die man zur Hand nehmen kann und Austausch haben kann, aber das wäre auch direkt in dem Sinn keine Schulung. Danke.
Ja. Wo liegen Ursachen für Gebetsmüdigkeit?
Gebetsmüdigkeit, die Ursachen und wie wirkt man da entgegen? Wenn es uns gut geht, tendieren wir nicht zu beten. Es sei denn, wir uns entschlossen haben, dran zu bleiben. Und ich denke, es will gelernt werden, und manche haben das gelernt, es will gelernt werden, auch in guten Zeiten regelmäßig zu beten. Die Tendenz ist, wenn es uns gut geht, weniger zu beten. Wir beten Sturm, wenn wir Krebs haben, wenn die Kinder im Unfall verwickelt sind und meinetwegen schwer verletzt sind. Wir beten Sturm bei Tragödien, also bei Unfällen, Katastrophen, und beten weniger, wenn es uns gut geht. Und ich denke, ein Geheimnis des geistlichen Sieges ist es, dran zu bleiben, auch in konstant zu bleiben, in guten Zeiten, wie Daniel. Er betete in seiner Gewohnheit, auch wo die Gesetze kamen, Gesetzeserlass, betet nicht, und er betete trotzdem weiter. Ich denke, das will gelernt werden in guten Zeiten, uns vorzunehmen, zu sagen, Herr, ich nehme das vor und tue das in der Regel. Ich denke, es bedeutet auch, oh mein, die Frage von Geschäfte, Business, Geschäftigkeit. Diese Frage bei uns im Westen ist furchtbar. Wir lebten auch 20 Jahre hier. Ich weiß um die Intensität des Lebens in diesem Land und dachte, wir gehen zurück in die Staaten, wo es ein kleines Dorf gibt, wo wir endlich mal ein bisschen Ruhe haben, und wurden hineingenommen in eine Zwickmühle der intensiven Aktivität an diesem Ort. Wir dachten, wir werden verrückt. Und in meinem Fall muss ich mich entscheiden, auszusteigen aus vielen der Aktivitäten, die möglich wären und angeboten sind am Ort, um genügend Stille zu haben. Ich denke, auch Sünde nimmt die Schärfe der Schneide weg. Jegliche Form der Sünde, auch Gedankensünden, nehmen wir die Freude am Gebet, nehmen wir die Freude an der Beziehung zum Herrn, wenn ich sündige. Und da muss ich aufpassen, dass ich Sünde nicht dulde. Ich habe einen Artikel in meinem Aktenkoffer dabei. Only the real sins matter. Also nur die wirklichen Sünden zählen. Von einem Engländer in einer englischen Zeitschrift. Und ich habe die Erlaubnis bekommen, das zu fotokopieren, weil eben wirklich alle Sünden zählen. Auch solche Dinge, dass man zum Beispiel darin steht, sagt er, wenn man weit über die Geschwindigkeitsbegrenzung fährt, erfährt man, dass das auch Sünde ist. Ich musste das in 1973 hier in Deutschland mit 3 Hammerschlägen von der deutschen Polizei auch lernen. Es kostete einige hundert Mark, und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum fahre ich so schnell? Und ich merkte, mein ganzes Leben war noch viel zu sehr in meiner Hand, auch mein Bleifuß. Und musste lernen, auch das gehört unter die Leitung des Herrn, unter die Führung des Herrn, und musste eben meinen Lebensstil am Steuer ändern, am Lenkrad. Und ich denke, wir müssen hingucken, Herr, wo ist Sünde in meinem Leben? Das nimmt mir natürlich die Freude an der Gemeinschaft mit dem Herrn. Übergeschäftigkeit, Sünde und vielleicht auch, manchmal ist unser Erfolg gerade ein Feind von unserem Gebetsleben. Wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht die Gewohnheit zulegen, dran zu bleiben. Noch etwas. In diesem Kurs Prinzipien und Praxis des Gebets habe ich im vergangenen Semester, es war herrlich, 30 Studenten gehabt. Vor 2 Jahren waren es 6, vor einem Jahr waren es 10 und in diesem letzten Semester 30. Und die ersten 10 Minuten von den 90 von der Unterrichtszeit habe ich jede Unterrichtsstunde genommen, um zu sagen, wie hat Gott Gebet erhört seit der letzten Stunde. Und sie haben Beiträge gebracht. Und mit der Zeit haben alle gesagt, diese 10 Minuten sind Zündstoff. Motivationszündstoff. Und im Stillen habe ich auch immer gedacht, wir sind gut dabei, Gebetsanliegen zu sammeln und schlecht dabei, Gebetssiege zu verbreiten. Oder? Wenigstens in meinen Breitengraden ist es so. Und am Ende vom Semester haben sie einen Bewertungsbogen vom Semester, den sie ausfüllen müssen. Und auf diesem Boden, auf der Rückseite steht, was hat am meisten gefallen von diesem Kurs. Etliche Studenten haben gesagt, die ersten 10 Minuten von jeder Unterrichtsstunde. Da, wo sie hörten, was Gott tat, das spornte an. Ach, er hat bei deinem Onkel Großes getan, vielleicht tut er es bei meinem. Und das, was sie hörten als Gebetssieg vom anderen, steckte sie an, für sich zu beten. Und ich denke, eine Gebetsmüdigkeit kommt in die Gemeinde, weil wir viel zu wenig die großen Taten Gottes kundtun. Gebetserhörungen sind die großen Taten Gottes. Nun, deswegen möchte ich auch sagen, manchmal sind wir dabei in unserer Gemeinde nicht einmal Gebetsanliegen auszuteilen. Wir nehmen die ersten 10, 15 Minuten für Gebetssiege und dann gehen wir ins Gebet und derjenige, der ein Gebetsanliegen hat, betet drüber und wir beten alle mit. Wir tragen mit. Und in jüngster Zeit, da beten wir meistens 30, 40 Minuten ununterbrochen und die Gebetsanliegen werden genannt, so genügend genannt im Gebet, im Sprechen, so dass wir alle mitbeten können. Da wird Zeit gespart und wir bleiben nicht beim Plappern und wir beten. Wir sprechen mit dem Herrn. Und das, was wir miteinander sprechen, ist natürlich das am Anfang, wo wir die Gebetssiege erzählen. Ich weiß es nicht, ob das hilft. Schön. Gute Frage. Wandel, alle leiden mit. Und wenn ein Christ nicht Jesus in die Mitte stellt, ist es eine Beeinträchtigung für alle in der Gemeinschaft der Christen, wo dieser Christ eingebettet ist, in der geistlichen Heimat oder in der Schule. Sodass ich davon ausgehen muss, wenn ich rede ganz konkret hier, wenn ich Pornografie anschaue im Internet, im Privaten, beeinträchtigt es mein geistliches Leben und beeinträchtigt es die ganze Gemeinschaft. Weil das Gute, das ich tun könnte, kann ich nicht tun, weil ich eben total verseucht bin innen, weil ich die Sünde in mir dulde und Jesus nicht die Mitte ist. Dass ich dann zornig werde, wenn jemand mich anspricht und dass ich das und das und das, dass andere Auswirkungen da sind, wobei der andere, der Schauende, nicht einmal weiß, in meinem Leben ist der Dreck voll drin. Das heißt, es gibt keine private Sünde, wo ich eine Sünde begehe, die ein anderer nicht irgendwann mal zu Leid, wo er Leid trägt über meine Sünde. Meine Sünde hat eine Auswirkung auf die Gemeinschaft. Und ich muss mir das vergegenwärtigen, dass mein persönliches Leben, mein persönlicher Wandel sehr, sehr wichtig ist. Wenn man denkt, es gäbe eine Privatsünde, denken wir an den Fall von Achan im Buche Josua, der gestohlen hat und dessen Leben und Familie ruiniert wurden wegen seiner Sünde, seiner Gier, seiner Habgier. Sein Habgier hat ihn kaputt gemacht und auch seine ganze Familie mit ihm. Und das ganze Volk litt drunter. Gott nimmt Sünde ernst. Das ist das Erste. Und ich denke, Jesus in die Mitte zu bringen bedeutet, jeder Einzelne unter uns nimmt die persönliche Beziehung mit Jesus äußerst ernst. Ich will in die Gemeinschaft, ich möchte heute im reinen Wandel mit Jesus gehen und da trage ich zur Genesung, Gesundung der Gemeinschaft, unserer Schülerschaft oder unserer Kollegien, unserer Mitarbeiterschaft bei. Und das ist das eine, da denke ich, das ist wesentlich, wenn jeder Einzelne dazu beiträgt, mit einem geistlichen Wandel. Dann denke ich, das Zweite ist wahrscheinlich das, was wir gemeinsam unternehmen, beziehungsweise wie wir gemeinsam miteinander umgehen. Unser Umgang. Und Hebräer 10, Vers, ist es 24 oder 25? Dann nehme ich das einfach so raus. Das ist nicht reingeklebt. Hebräer 10, Vers 24. Lasset uns aufeinander achten, uns gegenseitig anzuspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie etliche es zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso viel mehr, als wir den Tag herannahen sehen. Das heißt, einander gegenseitig anspornen. Und was ich tue, nun, ich hatte 7 Jahre lang die geistliche Aufsicht für unsere Schule als Chaplain, man sagt im Englischen Chaplain dazu, geistlicher Seelsorger der Schule, und ich stand irgendwo in der Cafeteria in der Schlange und wartete auf meine Zeit, dass ich rankomme, dass ich mein Mittagessen abhole. Und da steht hier oder dort ein Student, wir kommen ins Gespräch. Und ich habe das übrigens in Deutschland gelernt, sehr direkt mit Leuten umzugehen. Die Deutschen sind sehr direkt und ich habe eine direkte Art über 20 Jahre hier gelernt und bin dankbar dafür. Wie geht's dir? Gut. Und wir sprechen ein bisschen, wo kommst du her? Vielleicht kenne ich den Studenten. Und dann stelle ich direkt die Frage, ja, wie ist die Qualität deiner Beziehung zum Herrn? Wir stehen da in der Cafeteria und warten und ich spreche die Person an, wie ist deine Liebe zum Herrn? Wie ist die Qualität? Kann ich für dich beten? Manchmal stand ich schon da bei meinem Mailfach, also der Postfach von der Schule, wo ich meine Post bekomme. Und da kommt ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin, ich merkte, ich habe sie gefragt, wie geht's dir? Tamara heißt sie. Und wie geht's dir? Na, nicht so gut. Ja, was ist los? Und dann sprach sie und wir sprachen ein paar Minuten. Ich merkte, die Ehe ihrer Eltern ging in die Brüche. Und wir fingen an, wir standen da und ich habe gesagt, komm, wir beten gleich jetzt zusammen. Ich weiß nicht, wer vorbeiging. Wir haben einfach miteinander gebetet, wo wir standen. Und ich versuche, sie zu ermutigen. Das tue ich ständig. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, jemand meldet irgendwas, ich sage nicht, ich bete irgendwann drüber, sondern ich sage, komm, wir beten jetzt drüber. Und ich denke, das auf der Stelle zu tun, ist eine Ermutigung. Und wenn es nicht gegeben ist, gerade wo wir stehen, wir gehen ein bisschen auf die Seite, so dass wir niemand stören und wir beten zusammen. Wir rufen gemeinsam den Namen des Herrn an. Und ich denke, gegenseitig in der Gemeinschaft uns immer wieder hinzuweisen, ich bin für dich da und wenn ich die Tamara wieder sehe, und das sehe ich sie immer wieder, wie geht's mit deinen Eltern? Ich bete dafür. Ich habe Interesse, ich denke dran, ich bete weiter und dann frage ich. Zeige mein Interesse in die Bedürfnisse des anderen Menschen oder über die Not des anderen Menschen und versuche meine Liebe dadurch zum Ausdruck zu bringen. Beten für eine andere Person ist ein Ausdruck der Liebe für diesen Menschen. Zu tragen, vor den Herrn hinzutragen, das ist eine Äußerung der Liebe. Und ich bin leidenschaftlich dabei, das nicht nur zu tun, sondern auch zu ermutigen zu tun, weil es so positiv ankommt, wenn man für den anderen einsteht im Gebet, mit dem anderen betet. Und dann denke ich, es ist auch eine Frage der gegenseitigen Einstellung. Ich will Jesus verherrlichen und mich nicht durchsetzen. Das ist eine Frage der Rücksichtnahme aufeinander. Philipper 2, 5 bis 8, ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus das auch war. Das bedeutet, er starb dem eigenen Ich und lebte für Gott und lebte für den anderen. Ich bin nicht für mich da, um mich zu verwirklichen, sondern Christus stellte mich in die Welt, um ihm ähnlich zu sein. Das bedeutet, für andere da zu sein. Es ist nicht das höchste Ziel eines Christen, sich selbst durchzuboxen, sondern das höchste Ziel eines Christen, Christus ähnlich zu sein. Und er war für andere gekommen, lebte für andere, starb für andere und gab uns das Vorbild, dass wir das Gleiche tun sollen. Das bedeutet, dass wenn wir ein Kollegium haben von 50 Leuten oder 40 Leuten und alle 40 alle füreinander da sind, dann ist niemand für sich in erster Linie da, sondern alle füreinander da. Da ist Christus in der Mitte, denn seine Gesinnung herrscht in der Gemeinschaft. Danke. Schau auf meine Uhr, wir wollten um 17.15 Uhr fertig sein, auch mit der Gebetsgemeinschaft. Und ich denke, wir sind so weit gekommen, dass es sehr, sehr gut wäre, wir beten. Ich pflege gerne die Gewohnheit, das zu tun, in kleineren Kreisen, wenn es sein kann. Und gerade bevor wir ins Gebet gehen, sah ich eine andere Hand. Wie praktizieren wir die Reinigung der Sünde zwischen uns und Vergebung untereinander? Ja, wenn mir was einfällt, dass ich gesündigt habe gegen einen anderen oder einer kommt zu mir und sagt, ich habe mich vergangen, indem ich irgendwas getan oder gesagt habe, auf der Stelle, Apostelgeschichte 24, Vers 16, Paulus sagte, ich übe mich allezeit, ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und gegenüber den Menschen. Das heißt, wenn es mir einfällt, zwischen mir und jemandem ist etwas, weil ich das getan habe, ich entschuldige mich. Denn ich möchte ein freies Gewissen haben gegenüber Gott und gegenüber den Menschen. Ich bitte Gott um Vergebung, ich bitte den Bruder, die Schwester um Vergebung. Das Schwerere ist vielleicht, wenn ich hingehen muss, um jemandem zu sagen oder anzudeuten, er oder sie hat etwas getan. Da graust mein Magen davor. Ich weiß es nicht, ob es euch so geht, aber da ist es schwer, dem Herrn zu gehorchen und zu sagen, ich denke, ich muss hingehen und ich muss das klären. Es ist leichter mit Studenten als mit Kollegen, weil ich der Lehrer bin. Es ist schwerer mit Lehrern, wenn ich hingehen muss und sagen muss, das und das ist hier getan worden, das ist nicht in Ordnung. Und das haben wir etliche Mal machen müssen. Meistens fruchtete es, manchmal nicht. Und es war bei diesen letzteren Fällen, wo ich sagen muss, es war nicht immer schön oder wirklich nicht schön. Meistens aber können wir zu einer Klärung kommen. Manchmal habe ich missverstanden. Manchmal oder meistens waren sie bereit zu sagen, ja, danke, dass du gekommen bist, bitten um Entschuldigung. Und ich meine, das ist Angesicht zu Angesicht, das klar und deutlich, liebevoll, auch demütig aussprechen, nicht den Kopf waschen, sondern Jesus wusch ihnen die Füße, von unten kommend, nicht von oben herab. Ich denke mit einer Einstellung nach Galater 6, Vers 1, dass wir bereit sind, aufeinander zuzugehen, um die Sachen zu klären. Ja, wenn er so tut, als ob nichts gewesen ist, dann kann keine Klärung kommen, leider. Oft wird es noch schlimmer. Die Beziehung verschlimmert sich in dem Moment. Rechthaberei tötet die zwischenmenschliche Gemeinschaft. Und ich möchte das nur lautstark sagen, wenn jemand kommt und meinetwegen nach 5 Tagen des Gebets und Ringens endlich mal rafft sich zusammen und sagt, ich gehe zu ihm und sag's ihm oder sag's ihr, denk daran, wenn jemand zu dir kommt, wahrscheinlich hat er Stunden, Tage lang gearbeitet, um sich vorzubereiten, das zu tun. Es sei denn, er eine ständige Bombe ist, der einfach Bomben durch die Gegend schmeißt und ein Typ ist, der ständig allen anderen an den Kopf schmeißt. Das gibt es auch. Aber wenn es ein zurückhaltender Typ ist, der sich endlich mal zusammennimmt und sagt, ich gehe, horch, hör zu, hör demütig zu und bitte den Herrn um ein lernbereites Herz. Und auch Bereitschaft zu sagen, ja, ich habe gesündigt, ich bitte um Vergebung. Nun, ich möchte bitten, dass wir uns vielleicht aufteilen in kleinen Gruppen von 2 oder so, vielleicht 3, und dass wir die nächsten 4-5 Minuten nehmen zum Gebet, sodass wir dann es dem Bruder übergeben für den nächsten Teil des Abends. Darf ich bitten, dass wir dann uns aufteilen ins Gebet?